Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem dritten Buch Mose im Kapitel 23, die Verse 23 bis 34. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel. Im siebten Monat, am ersten des Monats, soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun, und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und der Herr redete zu Mose. Doch am zehnten dieses siebten Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag. Denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Person, die sich nicht demütigt an eben diesem Tag, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, eine ewige Ordnung für eure Generationen in all euren Wohnsitzen. Ein ganz feierlicher Sabbat soll es für euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen. Am neunten des Monats, am Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr euren Sabbat feiern. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel. Am 15. Tag dieses siebten Monats ist das Fest der Laubhütten, sieben Tage für den Herrn. Wir beten. Ja, lieber Vater, im Namen Jesu danken wir dir jetzt für diese Bibelstunde. Wir danken dir, dass wir dieses Vorrecht haben dürfen, auf dein Wort zu hören. Danken dir, dass wir auch für dein Volk Israel immer wieder beten dürfen, für es einstehen dürfen. Segne jetzt diesen Abend, segne die Kinderstunde, die noch stattfindet. Du kannst auch in ihr junges Leben treten, Herr Jesus. Das wollen wir dir nahelegen, dir anbefehlen. Segne uns hier jetzt in der Bibelstunde. Schenk du uns beim Hören offene Herzen, dass dein Wort auch Frucht bringen kann, und segne du unseren lieben Bruder Rainer, wenn er uns dein Wort auslegt. Schenk du ihm Vollmacht und Weisheit. Amen.
Am 6. Oktober 1973 überfielen Syrien und Ägypten und andere arabische Staaten völlig überraschend Israel. Das heißt, wenn man die Quellen nachliest, also jedenfalls die historischen Berichte, die darüber geschrieben wurden, dann war es gar nicht so überraschend, aber man hat Warnungen nicht ernst genommen. Und der 6. Oktober 1973 war Yom Kippur. Das ist ja das Fest Israels, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und Israel war am Rande einer Niederlage. Es war der vierte israelisch-arabische Konflikt. Gleich 1948, 1949 haben wir ja den Unabhängigkeitskrieg. Dann haben wir den Suezkrieg 1956 und dann den sogenannten Sechstagekrieg 1967. Und da war Israel so erfolgreich, dass man vielleicht in einer inneren Analyse sagen kann, sie waren stolz, sie wurden überheblich, sie wurden träge, waren auch nicht mehr auf der Hut. Und dann kam die Demütigung dieses Yom Kippur-Kriegs, den Israel mit knapper Not auch durch die Hilfe der US-Administration gerade noch dann letztendlich abwehren und so gestalten konnte, dass der Kriegsverlauf für sie nachher günstig war. Man sagt ja im Nahen Osten oder man sagt in Israel, ein verlorener Krieg, das ist nicht nur einfach, dass dann ein Krieg verloren ist, sondern das ist das Ende Israels. Denn da steht ja mehr oder weniger offen, jedenfalls bei manchen, bei den Iranern bestimmt, die sagen es zumindest, die Elite dort, das Volk selber denkt vielleicht anders, dass sie natürlich nicht nur einfach Israel besiegen wollen und irgendwelche Gebietsveränderungen vornehmen wollen, sondern sie wollen eigentlich Hamas, Hisbollah, Iran und vielleicht auch noch andere Kräfte, sie wollen gar keinen Staat Israel, mehr oder weniger offen, sie sollen doch zurückgehen nach Europa. Und ich erinnere mich noch an eine Jordanienreise. Da sagte uns der jordanische Guide, der in Berlin als Ingenieur bei Siemens gearbeitet hat, diese Israelis in der Mehrzahl, die jetzt da sind, wie Chaim Weizmann und also die beide Gründer, Ben-Guri und so polnische Juden, das sind gar keine richtigen Juden. Das sind nur sogenannte Juden, und dann tauchten die Protokolle der Weisen von Zion auf, diese große Weltverschwörung, die ja wahrscheinlich dem russischen Geheimdienst noch vor dem Ersten Weltkrieg zuzuschreiben ist. Die wirklichen Juden, die wären wie sie und mit denen gäbe es auch keine Probleme. Aber diese zionistischen europäischen sogenannten Juden, die müssen aus dem Land rausgefegt werden. War ein gebildeter Mann, der Jahrzehnte sprach einwandfrei Deutsch, Jahrzehnte in Deutschland als Ingenieur bei Siemens gearbeitet hat. Und es war schon erstaunlich. Ja, Yom Kippur, ja, warum haben die ausgerechnet am 6. Oktober 1973 an diesem höchsten Feiertag Israel überfallen? Weil Yom Kippur auch im säkularen Israel ein Tag ist, da steht das komplette öffentliche Leben still. Auch säkulare, also nicht religiöse Juden, nicht Tora-gebundene Juden halten diesen Feiertag. Und natürlich auch in der Armee ist alles nur auf absoluten Notbetrieb. Und deswegen war es auch so gemein. Ich habe überlegt, welcher Tag könnte dann bei uns verglichen werden mit Yom Kippur, und irgendwie bin ich auf nichts so richtig gekommen, weil so steht das Leben bei uns eigentlich nicht still. Aber vielleicht ist es der erste Weihnachtstag, ja, und bewusst gewählt. Interessant ist, was ich dieser Tage in der Welt gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere gelesen haben. Das ist kein Witz. Ich lese Ihnen mal kurz die paar Zeilen vor, die mir da wichtig sind. 73% der Palästinenser glauben, dass Israel demnächst durch Allahs persönliche Intervention kollabieren wird. Irgendwann zwischen März und Juni 2022, also jetzt. Dies könnte, vor ein paar Tagen geschrieben, dies könnte die gegenwärtige Serie von Terrorattentaten auf israelische Zivilisten und Raketenangriffen aus dem Gazastreifen erklären. Offenbar, so der Autor, gibt es ein paar Übereifrige, die dem Allmächtigen ein bisschen helfen wollen. Die Prophezeiung stützt sich auf ein paar Verse aus dem Koran und dann vor allem auf einen bestimmten Chefideologen der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas. Er sagte übrigens den Untergang Israels schon seit 1992 mehr oder weniger jährlich voraus, aber jetzt ist die absolute Deadline. Der Stichtag ist gekommen, jetzt steigt die Fieberkurve. Ja, ist also erstaunlich. Und ich denke, warum habe ich Ihnen das vorgelesen? Weil es ist doch so, dass wir vom Westen her, ich meine, so sachlich und nüchtern sind wir ja überhaupt nicht. Das ist ja inzwischen ein seltenes Prädikat, das man noch bei Führungskräften findet. Also in der Wirtschaft natürlich schon, aber in der Politik wenig. Strategisches Denken, nicht nur taktisches Denken, also mittel- bis langfristiges Denken, orientieren an großen Zielen. Es ist so kurzatmig alles geworden und so emotional. Und ich habe mich gefreut, entschuldige mich, den kleinen politischen Schlenker mal, dass unser Finanzminister gestern gesagt hat, er möchte nicht Steuerpolitik machen aufgrund von Emotionen, wem man es gönnt und wem man es nicht gönnt, sondern aufgrund von klaren Rechtslagen. Ja. Aber zurück zu Israel. Wir machen generell, glaube ich, den Fehler, dass wir unser Denken und unsere Maßstäbe so in den Nahen Osten übertragen oder überhaupt in die arabische Welt. Und das ist alles viel hitziger, viel gefühlsbetonter. Und da können natürlich solche, wenn das so hochkocht, ja, oder allein wenn gesagt wird, der Tempelberg soll geschändet werden. Die Juden verbieten uns, Muslimen zu beten. Da ist was los. Da sind die sofort aus dem Häuschen. Wir müssen also auch mit verrückten Dingen rechnen, übrigens auch von beiden Seiten. Das ist ja ein Zeichen der Endzeit, die Unnüchternheit, das Taumelnde, das Narkotisierende. In Saharia 12 wird Jerusalem als Narkotikum beschrieben, als Taumelschale. Stellen wir da immer die Biene vor, oder die Wespen sind es, glaube ich, die gern mal einen Schluck Bier trinken, aber danach haben sie mit der Navigation ein Problem. Die sind nicht mehr ganz so, und das, die Jerusalemsfrage ist eine Taumelfrage. Das heißt, das setzt der Verstand aus, da macht man ganz verrückte Dinge, auch sinnlose Dinge. Religiöser Fanatismus. Yom Kippur, das wichtigste Fest des jüdischen Festkalenders. Ich weiß, dass viele Mühe haben, wenn die schon den Text gehört haben. 3. Mose 23, ach du Schreck, was kann das werden? Aber ich werde mich nie für Gottes Wort entschuldigen. Das ist auch Gottes Wort. Nur muss man es halt, ich sage nicht, dass ich das kann, ich sage nur muss man es halt lesen können durch den Geist Gottes. Und der Apostel Paulus sagt nicht, also hört mal her, seit Jesus gekommen ist, da könnt ihr das komplette Alte Testament, ihr könnt es noch im Museum ausstellen, ihr könnt es noch schön in der Vitrine haben, aber es spielt keine Rolle mehr. sondern es ist erfüllt auf einer geistlich-prophetischen Ebene, auf der Erfüllungsebene erfüllt. Und im Alten Bund kann man lesen, viele Details, die im Neuen Bund gar nicht so exakt ausgefüllt sind, wenn man es mit dem Geist Christi liest. Und das finde ich so ein Wunder, dass Gott vor Jahrtausenden so viele Dinge so exakt prophezeit hat und prophetisch, symbolisch auch vorgeschattet hat. Und die ganze Festordnung Israels ist ein prophetischer Abriss der Heilsgeschichte. Und ich sage, ohne Heilsgeschichte kann man die Bibel nicht verstehen. Man kapiert nicht, was Vorherbestimmung, Erwählung, Auserwählung eines Volkes, was die Erstlinge aus den Völkern sind, was Israel für eine Funktion hat. Das versteht man alles nicht. Gott ist ungerecht und Gott, das gibt keinen Schuh. Ohne Heilsgeschichte bleibt man unmündig und ist also mehr oder weniger nur auf sich bezogen, auf sein persönliches Heil und denkt viel zu kurz. Also, wir haben ja schon eine ganze Reihe von Festen betrachtet. Ich werde der Versuchung jetzt erlegen, das noch einmal. Sehen wir, da wollte ich ja noch Jerusalem heute vorher zeigen. Das kommt aber nachher noch einmal. Also es ist nicht der Tempel, sondern der vergoldete Kuppel ist der Felsendom. Es ist auch keine Moschee, sondern es ist der Ort, an dem nach jüdischer Überlieferung und auch nach archäologischen Untersuchungen der erste und der zweite Tempel standen. Und unter dieser Kuppel ist der Stein, wo Abraham auf dem Berg Moria, das ist hier, seinen Sohn gebunden hat und Gott hat ihn dann vor dem Opfern bewahrt. Also ist der Tempelberg heute, schaut ihn gut an, irgendwann wird er nicht mehr so aussehen. Denn spätestens, wenn der Herr gekommen ist, steht nicht mehr der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee, der Tempelberg, der heiligste Ort. Und Yom Kippur ist das können wir gar nicht richtig vorstellen. Also Yom Kippur, das ist das Herz des jüdischen Volkes. Yom Kippur, das ist der Tag der Tage. Also ich habe so einen netten Satz, den habe ich selbst gebastelt, aber natürlich aufgrund von anderen Quellen. Der heiligste Tag des Jahres, an dem der heiligste Mensch, der hohe Priester, den heiligsten Ort der Welt, das Allerheiligste im Tempel in der heiligen Stadt Jerusalem betritt und den heiligsten aller Namen des Ewigen ausspricht. Da wimmelt's nur von Superlativen. Absolut heilig. Und wir wollen uns heute ja nicht fragen, wir müssen natürlich erst wissen, was haben die da gemacht, um die Vorschattung zu verstehen, aber es hat ja eine prophetische Erfüllungsebene. Und da schauen wir mal an, das ist nicht von mir, das ist eigentlich im Wesentlichen das, was wir schon besprochen haben, wenn man einmal von Sukkot und Yom Kippur, dem 6. und 7. Fest, absieht. Das sind die 7 biblischen Feste. Es gibt ja ein paar, die nicht direkt geboten sind. Da haben wir mit dem Sabbat begonnen. Purim ist so eine Sache, kommt im Buch Esther, ist aber nicht ausdrücklich geboten. Aber das sind die 7 sogenannten biblischen Feste nach 3. Mose 23. Wir haben über Pesach gesprochen, wir haben über das Fest der ungesäuerten Brote gesprochen, wir haben über das Fest der Erstlingsfrucht gesprochen und über Shavuot, Pfingsten. Und wenn Sie an die Predigt von Andreas Schäfer warten, die eigentlich schon, das war am Sonntag, ja klar, da war die schon da, von der Konferenz, da ging es ja um die Erfüllung. Also die ersten 4 Feste, die sogenannten Frühlingsfeste, haben ihre prophetische Erfüllung allesamt mit dem ersten Kommen Jesu. Die Erfüllungsebene, ich will es nur ganz kurz nennen, kann man ja alles nachhören. Pesach, die Erlösung ist geschehen. Das Passahlamm Christus wurde geschlachtet, geschächtet. Das Fest der ungesäuerten Brot ist ein Heiligungsfest, ist ein anderes Leben, das möglich ist. Dann das Fest der Erstlingsfrucht. Also ich bleibe mal in der kirchlichen Darstellung. Da war Karfreitag die Kreuzigung von 9 bis 15 Uhr. Dann haucht der Sohn Gottes aus und dann zählt jeder angebrochene Tag als Tag und Nacht. Deswegen kann man von Freitag 15 Uhr bis Sonntag früh morgens auf 3 Tage und 3 Nächte kommen. Das ist eine hebraisierende, eine biblische Art, das auszudrücken. Da gibt es ja immer wieder, das waren doch keine 72 Stunden. Und dann kommt man auf Mittwoch und Essen und so. Also ich bleibe mal bei der alten Darstellung. Und da wurde an diesem Sonntag wurde der Erstling der Früchte dargebracht. Das ist Jesus Christus, die Auferstehung. Und 50 Tage später, dazwischen war das Omerzählen an Pentekoste, da ist unser Pfingsten raus geworden, da war die Ausgießung des Geistes, da war das Fest der Erstlinge. Tag der Auferstehung, Fest der Erstlingsfrucht, Auferstehung des Erstlings, Paulus sagt es genau mit den Begriffen der Septuaginta, ab Arche, zuerst der Erstling und dann die Erstlinge und dann der Rest. Und die Erstlinge, das sind beginnend pars pro toto alle, die an Shavuot, an Pfingsten den Geist bekommen haben und damit Glieder am Leib des Christus wurden, zunächst nur Juden und später dann eben auch hineingehend in die Welt der Heiden, der Goyim. Also sie sind alle erfüllt, die vier Frühjahrsfeste. Kannst nachhören, es gibt ja auch andere Ausarbeitungen, wahrscheinlich auch bessere als meine, aber die haben wir ja schon erledigt. Und dann kommen jetzt die drei Herbstfeste. Und noch einmal, die Israeliten haben das genauso gemacht, wie es da steht. Die haben nicht gesagt, naja, das ist ja nur irgendwie eine Vorschattung. Die haben in dieser vorläufigen Ordnung das Endgültige gesehen. Aber später wird klar, und das war eigentlich von Anfang an, schon David sagt, na, Schlachtopfer hast du nicht gewollt. Also es gab immer wieder Leute durch den Geist Gottes, die schon erkannt haben, das kann es nicht sein. Da muss noch was kommen. Ja? Aber viele haben gedacht, das ist es schon. Aber dann mit dem Neuen Testament wurde klar, das sind alles nur Vorschattungen. Und die eigentliche Erfüllung ist durch Christus Jesus. Also die Frühlingsfeste erfüllt prophetisch erstes Kommen. Jetzt kommen die Herbstfeste und die Herbstfeste sind drei Feste im Monat Tischri, also im Herbst, September, Oktober. Erster Tischri, das Posaunenfest, Rosh Hashanah, da haben wir drüber gesprochen, in drei Einheiten. Würde mich nicht wundern, wenn am Posaunenfest die Entrückung stattfindet, also nach göttlicher Zählung. Muss nicht unbedingt mit unseren Kalendern immer zusammenfallen, aber da würde manches dafür sprechen. Muss aber nicht so sein. Rosh Hashanah, erster Tischri, zehnter Tischri, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, und dann vom 15. bis 22. der Shimonit, der achte Tag ist ein spezieller Tag bei Sukkot, beim Laubhüttenfest. Also drei Feste. Und die werden alle erfüllt werden, wenn Jesus wiederkommt. Die ersten vier Feste, erstes kommen, die drei Herbstfeste, zweites kommen. Jetzt, Rosh Hashanah hat mehrere Bedeutungen, aber es ist das große Posaunenblasen zu Israels Sammlung. Aus allen, und da sind wir ja mittendrin. Ich kann überhaupt nicht verstehen, also ich meine, was man vielleicht in den 70er, 80ern zu viel diskutiert hat, rauf und runter politisch und auch biblisch erweckte und geistliche Menschen, das wird heute zu wenig besprochen. Entschuldigung, das ist da immer ein bisschen einfach, ich kann gar nicht verstehen, wie einen das nicht interessiert. Das erfüllt sich vor unseren Augen. Also das Fest, dass die Posaune, den Posaunenstoß in die ganze Welt, geistlich jetzt in der Erfüllungsebene, heimzukommen. Durch äußere politische Anlässe verschiedener Art, das geht jetzt schon 130 Jahre lang. Dann kommen dazwischen 10 Tage der inneren Umkehr, Tshuva, das ist eine Bußzeit, das ist, wo jeder sich vor Gott stellt und sagt, ja, wie sieht mein Leben aus? Und das geht bis Yom Kippur. Und in Yom Kippur kann man von allen Sünden gereinigt werden. Man kann neu anfangen. Jetzt wir sagen, ja, Buße und Angst vor Gericht, weil Rosh Hashanah ist auch das Erinnern, dass das Gericht Gottes kommt, Bücher wurden aufgetan und so, und das wird dann am 7. Tag von Sukkot, nach jüdischer Überlieferung, findet dann dieses große Gericht statt. Und da sagen selbst die Rabbinen, das müsst ihr mal anhören, man soll nicht aus Angst vor der Strafe umkehren, sondern aus Angst, den falschen Weg zu gehen. Was ist der Unterschied? Ich habe überlegt, wie kann man das deutlich machen? Das ist gar nicht so einfach. Nehmen wir mal an, ich habe 2 Söhne, was ja in der Tat stimmt. Ich habe sogar 4. Aber meine fiktiven Söhne. Und ich sage jedem, er soll etwas machen und sage, aber weh, das ist heute Abend nicht erledigt. Okay? Der erste kennt mich, der sagt, der Papa ist konsequent. Wie gesagt, ein fiktives Beispiel. Und der sagt, nee, den Ärger, den es letztes Mal gegeben hat, womöglich droht noch die schlimmste aller apokalyptischen Strafen, Computerverbot. Das ist also für einen jugendlichen Jungen mit das Schlimmste, das ist also apokalyptische Gerichte, 8. Siegelgericht, Computerverbot. Ich mach das. Aber er macht es aus Angst vor dem, was dann kommt. Also er ist eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung. Muss ich den Aufwand treiben? Was ist mein Nutzen? Was ist, wenn ich es nicht mache? Das ist nicht schlecht, aber das ist nicht das, was Gott will. Der andere Sohn sagt, ich kann das meinem Vater nicht antun. Also jetzt auch wieder fiktiv, ich habe meinen Vater gern. Und wenn ich sehe, wo ich Probleme habe, wie er mir geholfen hat und wie meine Eltern für mich da waren, und ich kann, das bringe ich nicht übers Herz. Wir kennen doch alle den Unterschied, ja? Zum Beispiel im Arbeitsleben, du kannst etwas um des Lohnes willen machen, du kannst etwas machen, damit der Chef nicht ärgerlich wird, oder kannst innerlich aus Überzeugung, dann machst du es auch, wenn keiner hinguckt oder wenn es keine Konsequenzen hat, keine negativen. Und das ist schon interessant, dass schon im Judentum das so angelegt war, man will die Herzenszuwendung, also nicht Umkehr, Hilfe, 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 jetzt müssen wir mal, wer weiß, was kommt, jetzt noch schnell mal. Es ist nicht das Schlechteste, wenn man das überhaupt macht, zu Gott umkehrt. Aber die besser ist, ich möchte dich nicht verletzen. Mein Herr, was hast du? Und was gibst du? Und wer bist du? Und ich ertrag das nicht. Das kommt mir, ist in der Gedanke auch schon mal gekommen, dass ich komme vor, als hätte ich dich verraten. Das ist etwas ganz anderes, wie wenn ich sage, oh, jetzt ist Gott sauer. Denn sauer ist er in dem Sinn bei den Kindern Gottes gar nicht mehr. Ist traurig, aber das tut mir viel mehr weh. Das tut mir viel mehr weh. Und das ist ja etwas, was, ja, wie soll ich sagen, was in einer Beziehung eine viel höhere Ebene ist. Nicht weil du musst, sondern weil du willst. Okay, Tshuva, die Umkehrzeit, die endet dann mit Yom Kippur. Yom Kippur gehört dazu und ist schon was Neues. Denn Yom Kippur heißt eigentlich wörtlich Tag der Versöhnung oder wörtlich heißt Tag der Bedeckung. Kapporot und Kippurim, also da wird etwas bedeckt. Jetzt müssen wir sagen, was wird da bedeckt? Naja, Frage an die Kenner des Hebräerbriefs. Kann das Blut von Böcken und Stieren Sünden wegnehmen? Antwort? Nein. Aber die haben ja da einen Sündenbock geopfert. Ja, und der Römerbrief sagt, wenn ihr nach der Ordnung Gottes gehandelt habt, dann wird diese Sünde ihre Wirksamkeit, ihren Fluch nicht entfalten. Sie ist bedeckt bis auf den Tag, wo das Blut Jesus sie ganz wegnehmen kann. Genau sagt es so Römer 3. Er ist das Blut, das wirklich am Gnadenstuhl Gottes ausgegossen wird. Also Sünden konnten nur bedeckt werden, nicht weggenommen werden, das kann erst Jesus. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wann ist denn dieses Jahr der höchste jüdische Feiertag, dann ist es der 5. Oktober. Man nennt übrigens auch diesen Tag Yom HaKippurim, also Tag der Bedeckung, und Shabbat Shabbaton, der Sabbat der Sabbate. Also das ist auch so ein Superlativ, der da zum Ausdruck kommt. Ihr sollt fasten, keine Arbeit tun. Naja, es geht beim Fasten, beim Nazirea-Denken nicht darum, dass man sich kasteit im Sinne von bestimmten fernöstlichen Religionen, um in eine andere Transzendenzstufe oder sonst irgendwas zu kommen, sondern es geht darum, dass ich auf etwas Erlaubtes verzichte, um mich besser dem Wesentlichen und dem Größeren zuwenden zu können. Es ist nicht als Leistung verstanden. Ist ja in der Kirchengeschichte und in der Religion ist es ja alles irgendwo zur Leistung geworden. Man muss die Fastenzeit vor Ostern und so weiter, sogar unser Bundeskanzler Helmut Kohl hat das immer gemacht. Ist ja auch gesund, ich sage ja nichts, habe ja nichts dagegen, gell? Also, aber Fasten kann heute zum Beispiel digitales Fasten sein. Oh, das ist viel schwieriger. Neulich habe ich mir mal vorgenommen, weißt du was, wie wäre es eigentlich, wenn ich das ganze Wochenende das Smartphone und Computer nicht anrühre. Ich sage jetzt nicht, ob es geklappt hat, aber es ist nicht so einfach. Fasten, Verzicht, das, der Nazirea-Grundgedanke ist, ich verzichte auf Dinge, die erlaubt sind, um mehr Kapazität, gedankliche Kraft, Zeit für Wichtigeres zu haben. Nicht, weil ich muss. Kein Sportler kann ohne Askese, um es mal ein bisschen ganz großen Begriff zu nennen, wirklich Spitzenleistung bringen. Kein Manager, der wirklich etwas taugt, kann auf allen Hochzeiten tanzen und doch auf der einen entscheidende das wichtige Wort haben. Das ist bei allen erfolgreichen Menschen so, ein paar Genies gibt es, aber alle Menschen müssen, um Spitzenleistung zu bringen, in anderen Gebieten zurückstecken. Das ist ein positiver Gedanke, also Askese um Jesu willen. Sagt Paulus, ich enthalte mich, ich verzichte, ich gebe alles, ich dulde alles, aber nicht ins Leere und nicht um meiner Ehre willen. Viele würden sagen, ich tue auch alles, um meines Geldbeutels willen. Oder manche Medien-Junkie würde sagen, ich tue alles, damit ich groß rauskomme. Hauptsache in den Medien. Es gibt ja Leute, die, wenn die nicht jede Woche dreimal irgendwo erscheint, dann wären sie schon irgendwie krank. Also da wird der Narzissmus geradezu erzogen. Und sagen wir als Gemeinde nicht, wir hätten damit nichts zu tun. Insbesondere die Verkündiger. Naja, das wäre ein Thema für sich, will es ja nur mal gesagt haben. Also ihr keine Arbeit tun, man kann auch lesen, ihr müsst nicht arbeiten. Haha. Ihr müsst nicht arbeiten, ich sorge für euch. Das ist also auch ein Festfeiern, ist auch ein Vertrauen Gott gegenüber. Ich muss nicht, Gott sorgt für mich. Der Herr sagt aber auch, 6 Tage sollst du arbeiten. Ja, aber 7 sollst du nicht arbeiten. Also nicht als Gesetz, sondern muss jetzt alles geistlich verstehen. Und dann kommt dieses wunderbare Wort in 3. Mose 16, 29, Vers 30, 16, 29 und 30. Ihr werdet von all euren Sünden gereinigt werden. Ja, hätten Sie das gedacht bei unserer herkömmlichen Denke? Naja, altes Gesetz ist doch irgendwas mit Leistung und so und Strenge und Gericht und Gesetz. Neues Testament, das ist doch, da geht's mit der Gnade. Neulich sagte jemand, ja, das hat ja, also das Alte Testament, da komme ich gar nicht zu Streich. Das ist ja so mit den Gerichten und diesem Kerembann, wo da ganze Völker vernichtet werden. Da hat doch das Neue Testament einen ganz anderen Klang. Stimmt. Und stimmt nicht, denn die schwersten Gerichte sind im Neuen Testament in der Offenbarung zu finden. Aber man muss wissen, was Gericht bedeutet und was Gericht für eine Funktion hat. Aber im alten Bund, ihr werdet gereinigt von all euren Sünden. Und das möchte ich gleich, das ist eigentlich, das kommt am Schluss, aber wer weiß, wie mir die Zeit davon läuft. Das ist das Entscheidende heute Abend. Hier sitzt nicht einer und es hört nicht einer zu, der nicht umkehren kann und dem nicht vergeben wird. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergibt. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann. Das ist auch vorgeschattet. Es geht gar nicht um eine Bußleistung, aber ich sage mal, Rosh Hashanah, da wackelt's. Da bläst das Shofar, die Posaune. Shofar ist so ein rauer Ton, wir haben ja mal... Man kann so und so blasen, ich kann es überhaupt nicht, aber ist der Alarmton, auch zum Krieg, das sind sehr raue Töne. Da ist eine Verkündigung, da wackelt's. Da ist eine Nacht, wo du schlecht schlafen kannst, vielleicht wegen Schmerzen. Und dann spricht Gott. Und dann, der Geist kann dich überführen und du stehst und sagst, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Und du willst dich selber in die Hölle runterstoßen, zerknirscht. Und dann darf man neu fassen, aber der Herr hat doch ein vollkommenes Ja. Er hat doch ein vollkommenes Ja und er vergibt mir und ich kann neu anfangen und neu auf der Spur gehen. Das ist doch so wunderbar. Es ist alles vorgeschaut, was da in Tagen geschieht. Das muss nicht immer 10 Tage sein, so ja. Aber Alarmblasen. Aber nicht, weil der Feind kommt. Der größte Feind, den wir haben, sind wir doch selber. Das größte Problem in meinem Leben ist nicht die Schwiegermutter, also ist jetzt fiktiv, die lebt sowieso nicht mehr, was weiß ich, der Arbeitgeber ist auch fiktiv, keine Ahnung. Der größte Feind in meinem Leben ist Rainer Wörths. Das ist das größte Problem. Aber nicht, dass jetzt nach Hause gehen und sagen, jetzt haben wir das auch mal lokalisiert. Mein größtes Problem ist auch Rainer Wörths. Das war dann nicht unbedingt geistlich. Der kann für Sie auch ein Problem sein, das kann ich durchaus verstehen. Aber das ist der Geist überführt von Sünde. Tschuwa. Umkehr zu Gott, nicht irgendwie Umkehr. Nicht, ich muss ein besserer Mensch werden, jetzt reiße ich mich mehr am Riemen. Ich brauche, David sagt nach der Sache mit Batseba, schaffe in mir Gott ein neues Herz. Und das ist durch Christus, durch Kreuz und Auferstehung geschehen. Alle Sünde. Nun, an diesem Tag betrat, wir haben schon gesagt, der hohe Priester allein und streng abgeschirmt das Allerheiligste. Er musste eine Zeit der Reinigung, das ist unheimlich streng, 7 Tage vorher. Und es wird gelehrt, wenn also sozusagen der hohe Priester unrein, unkoscher, schlechtes deutsches Wort, nicht koscher, in diese Bereiche geht, stirbt er. Es gab auch Priester, die gestorben sind. Man hat ja überlegt, ins Allerheiligste darf ja nur der Kohen Hagadol einmal im Jahr, an Yom Kippur. Aber wie kriegen wir den Kerl raus, wenn der da tot umfällt? Ich habe schon dann und wann gesagt, man hat ihn mit einer goldenen, ich habe beides gelesen, goldene Kette, goldene Schnur, damit man ihn herausziehen kann, wenn der dort im Allerheiligsten tot umfällt vor dem Angesicht Gottes. Er war übrigens auch so, der hohe Priester musste verheiratet sein und deswegen gab es immer ein Einwechselspielerin. Das nicht gegendert, sondern das ist wirklich so. Man hatte immer zur Zeit des herodianischen Tempels eine Ersatzfrau, weil es hätte ja sein können, dass die Frau des Kohen Hagadol am Tag stirbt und dann wäre er unverheiratet gewesen. Das geht nicht. Also war sofort immer eine Frau da und er wäre sofort wieder verheiratet worden. Weil der Kohen Hagadol darf nicht unverheiratet sein. Und die hat alles erfüllt. Er hat übrigens auch 4-mal die Kleider gewechselt, das heißt, also er hat sich 4-mal umgezogen und hat 5 Gewänder gehabt. Ich will es nur andeuten, es reicht um der Zeit willen natürlich nicht. Der Herr hatte den Herrlichkeitsleib, Gewand 1 beim Vater. Er wurde Mensch, Leib 2, Gewand 2. Er wurde Sklave, Sklavengewand. Er wurde im Gefängnis, war auch ein weiteres Gewand. Dann wurde zum Pharao, das ist der Auferstehungsleib, und dann war er nachher in Byssus gekleidet, das war der Herrlichkeitsleib. Ich habe es nirgendwo in der jüdischen Quelle gefunden, das kann ich auch nicht in den Originaltexten, aber eben die es können, ich habe es nirgendwo gefunden, was er denn wie genau anzieht. Ich habe nur gefunden, dass er 4-mal die Kleider wechselt, also 5 verschiedene Gewänder anhat. Und dann habe ich noch von Moshe Shlomo Ben Meir ein interessantes Zitat gefunden. Der Messias ist die Hoffnung Israels. Also die sagen ja nicht, dass es schon Jesus ist. Das wissen sie ja. Oder das könnten sie wissen, aber sie wissen es noch nicht, weil sie ihr Herz verstockt haben und verstockt ist. Der Messias ist die Hoffnung Israels. Der Messias ist im Blut jedes Juden, ob er es bekennt oder nicht, im Unterbewusstsein. Bei uns haben wir einen Tag im Jahr, wo jede jüdische Seele erschüttert wird. Dieser Tag ist der große Versöhnungstag. Am Yom Kippur, Tag der Versöhnung, Tag der Bedeckung, verliert jeder Jude seinen Unglauben, seinen Atheismus, seinen Kommunismus. Der Schrecken dieses Tages fällt auf ihn. Dann geht er in die Synagoge und beschäftigt sich mit Gedanken, die Dinge betreffen, die nicht von dieser Welt sind. Und mit Gebet. Also es ist ganz stark ein Ruf zu Gott. Und wo unser Leben dem widersprochen hat und der Gemeinschaft mit Gott im Weg steht, da darf es neu geordnet werden, aus Liebe und aus Hinwendung zu Gott. Das ist ja schon Predigt für sich. So soll es doch bei uns auch sein. Jeden Abend, spätestens abends, die Reinigung von den täglichen Versündigungen. Jetzt ist aber noch interessant, man konnte bei Yom Kippur Vergebung aller Sünden gegen Gott empfangen. Voraussetzung, also bitte nicht Leistung, Voraussetzung wirkliche Umkehr, also Hinwendung zu Gott, nicht so formal religiöser Ritus, sondern wirklich, ich bin tief erschüttert, was ich dir angetan habe, ich habe gegen dich und deine Gebote verstoßen. Ideal übrigens Daniel 9, wir haben gesündigt, 12 Mal, wir. Er ist hier ein Priester, der vor Gott eintritt. Er hätte auch sagen können, naja, die, ich war treu. Meine Freunde sind lieber gestorben, als dass sie den Standbild des Nebukadnezars angebetet haben. Der hatte eine tiefere Sicht. Wir haben gesündigt. Er war auch Priester. Wenn wir ein priesterliches Herz haben, dann wissen wir, alle Sünde dieser Welt betrifft auch uns und kommt auch von uns. Und wir sind ein Mini-Baustein dieser bösen Welt, weil auch unser Herz von Natur aus böse ist. Und die zeigt nur, dass man nicht gereift ist im Glauben. Ich weiß, dass es Unterschiede gibt. Aber der Geist überführt nicht von der Sünde der anderen, sondern von der eigenen. Und dann kommt man zum Wir, zum priesterlichen Identifikation, zur Herzenseinheit, zur Liebe. Wir haben gesündigt, wir haben getan, wir haben die Treue verletzt. Du aber bist treu, du aber bist gerecht. Das ist die richtige Haltung. Und der Kohen Gadol, der übernimmt sozusagen als Vertreter des Volkes, und Israel steht wieder für die ganze Welt, die Sünden des Volkes, die sind in ihm sozusagen konzentriert. Jetzt müsste er eigentlich sterben. Und an Yom Kippur, da übergibt er sie nach einem bestimmten Ritus, den wir gleich noch kurz betrachten werden, an Gott, kann man sagen. Er bekennt sie und übergibt sie. Und Gott bedeckt sie und nimmt sie dann mit dem Blut Jesu weg. Ist das schon, ich sage, so wunderbar, dass es das gibt. Ich sage euch mal eins, wenn Sünden nicht vergeben werden, könnte ich einpacken. Ich könnte einpacken. Da könnte ich sagen, lass uns fressen und saufen und irgendwie das Leben genießen, ist ja auch egal, morgen ist sowieso aus. Habe ich schon oft gedacht, Herr, wenn du anders wärst, wie du bist, das wäre die Hölle. Das wäre das Schlimmste, was es gibt. Aber Gott ist nicht so. Und er schießt aus allen Rohren. Da kann man sagen, ja, aber warum hat er das nicht schon von Anfang an so gesagt? Weil wir es nicht tragen können. Wir müssen einen Weg gehen durch die Sünde und durch die Schuld, durch diese Welt, die uns in den innerlichen Zustand und in die Reife bringen, dass wir in der Welt Gottes nicht mehr sündigen. Es ist notwendig. Man könnte auch fragen, warum hat Gott denn nicht gleich, ich sag mal, warum hat er nicht mit dem Epheserbrief begonnen? Oder gut, die Welt muss schon vorher noch geschaffen werden, aber warum dann mit dem Gesetz und das dazwischen und das alles so kompliziert und das kapiere ich auch gar nicht. Und wieso sagt Gott nicht da schon alles und wieso sagt er nicht gleich, ich kann auch alle Sünden vergeben? Das liegt nicht an Gottes Begrenztheit, sondern an unserer. Wir brauchen den Prozess. Er muss mit uns einen Weg gehen. Aber die Offenbarung in Christus sagt es dann ganz klar. Rabbi Hirsch sagt von einem bestimmten Lied, das an Yom Kippur gesungen wird, wie ein erhabenes Lied aus einer anderen Welt. Diese andere Welt ist die reale Welt, die Welt Gottes. Unsere ist nur ein Abbild. Und da geht's auch hin. Da geht's auch hin. Also wir haben die Feste gesehen. Ich zeige noch mal ein paar Bilder vom Tempel. Das ist also im Israel Museum, so heißt es, glaube ich. Das stand früher bei einem Hotel und ist jetzt in Jerusalem im Museum aufgebaut. Das ist ein relativ großes Modell und wir sehen, hier ist also die Davidstadt, war relativ klein, Bethesda. Bitte? Siloa, sage ich ja. Siloa. Bethesda ist hinterm Tempel, dahinter ist unsichtbar übrigens der Israel-Teich. Der Verkündiger muss immer zeigen, dass er noch was weiß, gell? Wenn er schon mal so ertappt wurde. Also, und wir sehen die riesige Tempelanlage mit dem Heiligtum und Allerheiligsten, die königliche Halle, hier die Aufgänge, die zum Teil heute freigelegt wurden. Da steht heute die wie heißt sie nochmal? Was sagst du? Al-Aqsa, ja, oh Leute, jetzt wird es aber so langsam, naja, die Rente naht. So, und da ist der Felsendom. Gell? Also ich wollte es nur mal zeigen, jetzt gehen wir mal weiter. Das ist also aus der Zeit Jesu, das ist nochmal ein Bild. Da sieht man ja noch die Ansätze vom Robinsonbogen und vom Wormbogen. Da sind die Priester übrigens rübergegangen, damit sie möglichst schnell im heiligen Bereich sind. Okay, da wurde diese Wechseltische und so umgestoßen. Hier hinten tagte später der Sanhedrin und da war die Zinne des Tempels runter zum Kidrontal. Und da haben Sie mal eine Vorstellung, wie riesig das war. Unglaublich, gell? Also wenn man auf diesem Platz ist. Das war die Burg Antonia. Und hier das Osttor, da wo ich jetzt stehe, ist der Berg Kidron. Ist das Kidrontal, der Ölberg. Ja, und aus dem Osttor wurde Azazel, auf den wir gleich zu sprechen kommen, rausgeführt. Gut, Ero, ist die Deutsche Bahn hier? Nein. Oh, das nehme ich zurück, gell? Du lässt mich nachher noch leben. Gell? Nehme ich alles zurück. Das ist jetzt ein Bild des Heiligtums. Der Priester hatte 4 Teile des Gewands, der Hohepriester 8. Auch das hat eine Bedeutung. Das ist also nicht das Allerheiligste. Da sehen wir die Menorah, bei Salomo waren sogar 10, den Räucheraltar, da stand der Zacharias, wo Gabriel im erschienen ist, und da die Schaubrote, die später gegessen wurde. Und hinter diesem riesigen Vorhang, alles Gold innen überzogen, war das Allerheiligste. Das war aber seit der Zeit des Zerubabelschen Tempels, also im zweiten Tempel, leer, weil die Lade des Bundes nicht mehr gefunden wurde, beziehungsweise so. Und da ist heute der Fels, und auf den Fels sieht man heute noch, ich durfte leider nie rein, aber man sieht heute noch mit exakt den Maßen, du warst drin. Gibt's ja nicht. Ist ja ungerecht irgendwo, ne? Ist die Aussparung der Lade des Bundes zu sehen. Und wie gesagt, die 500 Jahre, ja, es sind sogar über 500 Jahre, fast 600 Jahre, in der die Lade nicht war, wo eigentlich vor diesem Sühnedeckel mit den Cherubim das Blut der Sündenböcke und der Tiere gegossen werden musste, da hat der Kohen HaGadol es eben vor diese Aussparung gegossen. Gut, das waren nur mal ein paar so Eindrücke. Das können wir so stehen lassen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wie war es nach der Zerstörung? Nach der Zerstörung lehren die Rabbinen bis heute dann nach Hosea, ist es eben die Gebete, die an die Stelle der Opfer getreten sind. Und man kann sozusagen damit die eigentlichen Opfer nicht wirklich ersetzen, aber solange Hashem eben nicht den Tempel schenkt, gibt es keinen anderen Weg. Ich habe schon gesagt, der hohe Priester musste sich 7 Tage zurückziehen, und das will ich nochmal betonen. Es sind so viele Details, die so wichtig sind und die uns so viel sagen. Die Reinigung, die Heiligung, die Vergebung, der Prozess, den Gott damit symbolisiert und innerlich will, der fing beim heiligsten Menschen an, innen, von innen nach außen. Erst musste er sich reinigen, dann musste er für seine Familie, und dann erst konnte er den Dienst für das Volk tun. Wenn du dem Herrn dienen willst, wenn du ein Segen sein willst für deine Familie, für deinen Hauskreis, für deine Gemeinde, für dein Umfeld, deine Kollegen, die Reformation fängt im Herzen an, bei dir. Der Knecht des Herrn muss sich selber diesem Prozess unterziehen, und erst dann kann er nach außen wirken. Erst ein Gesegneter kann segnen, erst einer, der Vergebung erfahren hat, kann Vergebung zusprechen. Das ist das Prinzip, das hier deutlich wird. Und dann kommt noch, und das will ich ganz kurz machen, dann kommt noch die Sache mit den 2 Böcken, den Sündenböcken. Der eine war für den Herrn, der wurde geschlachtet und wurde das Blut, wie wir es gerade gesehen haben, dann ins Allerheiligste gebracht. Dann gab es aber noch einen zweiten, den nannte man für Azazel. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, was damit jetzt genau gemeint ist, ist ein bisschen zu viel. Jedenfalls Azazel, das wurde per Los ermittelt, welcher Bock geschlachtet wurde und welcher nicht. Und an Azazel wurde dann ein roter Faden gebunden, und ein Stück des Fadens hat der Priester in der Hand behalten, und ein anderer Priester musste durch das Osttor, Kidrontal, über den Ölberg den Bock in die Wüste führen. Und eigentlich heißt nur, er soll ihn in die Ödnis schicken, der soll dort umkommen. Er trägt die Sünde weg. Vorher hat der Kohen HaGadol die Sünde des Volkes und auf dem Bock bekannt. Er hat sich eins gemacht. Handauflegung bedeutet Identifikation. Eigentlich lege ich auf den Bock jetzt auf das Tier, was mir eigentlich passieren müsste. Und er musste die Sünden beim Namen nennen. Und mit Nachdruck, das war also nicht irgendwie bloß so eine Formel oder sowas. Und dann hat man den einen Bock eben geopfert und den anderen Bock in die Wüste geschickt, Azazel. Und zur Sicherheit haben sie noch eine Klippe runtergeworfen. Steht nicht drin, aber es gibt manches im Talmud, was eben beschrieben wird, was so gemacht wurde. Und dann, wenn er an der Klippe stand, so die talmudische Überlieferung, dann wurde der verbliebene Faden von Rot weiß, das war das Zeichen, Gott hat die Sünden vergeben. Das Opfer wurde angenommen. Es war übrigens schon überhaupt das Zeichen, dass der Kohen HaGadol lebend wieder aus dem Heiligtum herauskam. Da jubelten sie schon. Wenn die Sünden nicht vergeben waren oder wenn etwas nicht koscher war, dann konnte er nicht herauskommen und den Birkat Kohanim, den Segen, sprechen. Mal ganz kurz. Der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der wurde vom Vater bestätigt durch Auferstehung aus den Toten. Der kam wieder. Der kam wieder. Das war die Bestätigung. Opfer angenommen. Vollgültig. Zurück zum Faden. Und es gibt eine Überlieferung, ich habe nicht gefunden wo, dass von der Zeit der Kreuzigung Jesu an dieser Faden niemals mehr weiß geworden ist. Weil dieser Ritus überholt war. Das Opfer war gestellt, es ging jetzt nicht mehr mit den Sündenböcken. Also von außen nach innen, ich lasse jetzt vieles weg. Wir haben dann in der Erfüllungsebene natürlich Jesus, der ins Land der Ödnis geschickt wurde. Er wurde, Gottesknechtslied Jesaja 53, er wurde für nichts geachtet. Er wurde abgeschnitten von den Leben. Das ist der Azazel, für den Azazel, der Weggeschickte. Er ging für uns in die Ödnis. Und weil er Sünden und Verbannung und Gericht getragen hat, sind wir frei, haben wir Vergebung der Sünden. Und das ist das Wunderbare. Und damit will ich in die Schlussgerade kommen, dass das ja alles das vorschattet, was wir im neuen Bund in Vollkommenheit haben. Wir haben bei der prophetischen Erfüllungsebene auch gesehen, die Herbstfeste haben auch zu tun mit der Erneuerung Israels. Rosh Hashanah, Israel wird erschüttert, innerlich erschüttert. Erschüttert wurden sie durch die ganze Geschichte, innerlich. Es fängt an, sie kehren um zum Herrn. Das ist mit Händen zu greifen, wenn sie nach Israel oder wenn sie jetzt in Israel ein bisschen verfolgen oder von den vielen Juden, die in den USA oder sonst wo leben. Immer mehr taucht die Jesusfrage auf. Bewegt sie. Also Rosh Hashanah, Beginn der Sammlung. Dann kommt Yom Kippur, prophetischer Erfüllung, der Herr erscheint ihnen, es wird ihnen klar, Jesus ist der Messias, sie beugen sich vor ihm und erfahren Sündenvergebung. Und dann geht es hinein in die Zeit der Hütten, in das tausendjährige Reich. Und deswegen hat Petrus nicht mehr ganz durchgeblickt, als er Hütten auf dem Berg der Verklärung bauen wollte. Der hat sehr wohl genau gewusst, jetzt ist der Herr in messianischer Reichsherrlichkeit da. Lasst uns Hütten bauen, Sukkot. Das Reich ist da, der Messias ist da. Das ist die prophetische Erfüllungsebene. Vieles können wir jetzt nicht sagen. Er war Hohepriester und Sündenbock in einem. Er hat sich sozusagen im Bild gesprochen die Hand selber aufgelegt. Vollkommen und rein. Er hat sich identifiziert in jeder Hinsicht. Und weil dieser Sündenbock für uns gestorben ist, ist unser Sterben fortan ein Heimgehen. Wir müssen nicht mehr zu Tod und Teufel, sondern er ist zu Tod und Teufel und wir dürfen ins Leben. Weil er in die Finsternis geht, gehen wir ins Licht. Weil er die Sünde getragen hat, ist Vergebung möglich. Weil er sich trennen lassen hat, sind wir Versöhnte. Das kommt da alles aus und das ist mir so deutlich geworden, als Heiko Grimmer erzählt hat, wie er in Indien unterwegs war und dann war auf einem bestimmten Dorf und die haben eigentlich jährliche Opfer gebracht. Und der Häuptling hat dann erzählt, als ein Junge vorbeiflitzte, schau, der Junge sollte geopfert werden. Mein Junge, der sollte geopfert werden den Göttern. Aber dann kamen Leute und die haben uns das Evangelium gesandt. Dann habe ich und dann hat mein Volk verstanden, Jesus ist ja gestorben. Und weil Jesus gestorben ist, muss mein Junge nicht mehr sterben. Der ist es. Das war ein sichtbares Zeichen. Das sind doch aber altertümliche Riten noch bis heute. Gerade neulich habe ich einen Bericht gelesen, dass immer wieder Ritualmorde in der Richtung in Indien stattfinden. Polizei gerade noch eine 18-Jährige retten können. Ich habe in Nepal selber die Tempel gesehen, nicht mit Menschenopfern, aber wie den Göttern geopfert wird. Ist alles noch da, weil er gestorben ist, müssen wir nicht mehr sterben. Er reinigt uns von allen Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so sagt es Johannes, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dostojewski, Fjodor Michailowitsch Dostojewski sagt, es kann der Mensch überhaupt nicht so eine große Sünde tun, dass sie die unendliche Liebe Gottes zur Erschöpfung brächte. Das ist ein Satz. Das ist ein Satz. Es kann der Mensch überhaupt nicht so eine große Sünde tun, dass sie die unendliche Liebe Gottes zur Erschöpfung brächte. Yom Kippur, tiefer Trost, mir ist vergeben. Und jetzt darf ich den Trost, den ich erfahren habe, den wesenhaften Trost anderen zusprechen. Tröstet, tröstet mein Volk. Der Trost Israels ist Jesus Christus, verkündigt im Evangelium. Es gibt einen Weg, das ist unsere Botschaft. Wesenhafter Trost ist nicht bloß, wird schon irgendwie weitergehen, Kopf hoch, hat noch immer irgendwie geklappt, sondern wesenhafter Trost ist Hinweis auf den Sündenbock, auf Jesus. Und in Hesekiel 16 sagt der Prophet im Namen des Herrn was ganz Erstaunliches. Ihr, Haus Juda, ihr seid die größten aller Sünder. Steht bis an, ihr habt doppelt so viel gesündigt. Und ich will mich euer zuerst erbarmen. Aber warum? Dass ihr eure Schwester Samaria tröstet und Sodom und Gomorra. Und das ist bei uns genauso. Die Erstlinge, ich will nicht sagen, haben zweifach gesündigt, aber sind, wie Paulus sagt, mit die größten aller Sünder. Aber uns ist Erbarmung widerfahren, dass wir den Trost, das, was wir erfahren haben, die Gnade, dass wir das anderen sagen, vorleben. Es ist möglich, es gibt Leben. Und so ist Sterben nicht ein Gehen ins Land der Öde, sondern Asael ist für uns gegangen, sondern ein Heimgehen. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, vertraut mir. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich nicht gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wir müssen nicht die bedauern, die gestorben sind, sondern die, die zurückgeblieben sind. Und deswegen schreibe ich gerne bei Kondolenzschreiben, geschafft am Ziel im Glauben. Ich würde gern sehen, was unsere Nachbarin jetzt sieht, die jetzt ja gerade heimgegangen ist. Würde gern sehen, es sind immer mehr, die ich kenne, die gegangen sind. Und meine Sehnsucht wird größer. Aber ich hänge auch noch an diesem Leben. Aber ich merke, wie Gott einen Prozess gestartet hat. Und wir dürfen eines Tages heimgehen in die Welt des Lichtes. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, das ist so wunderbar, was du alles vorhergesagt hast, was du alles in deinen Ordnungen abgeschattet hast. Und was du erfüllt hast, du hast keinen Engel gesandt, du hast nicht einen Menschen gesandt, du bist selbst gekommen. Nur du allein konntest das Opfer stellen, nur du allein warst koscher, warst rein genug. Und du hast deine Seele gegeben als Lösegeld für alle. Und wir danken dir, dass wir anfangen zu ahnen, was das bedeutet, dass du das getan hast, dass du ins himmlische Heiligtum auch eingegangen bist, dass du die Grundlage für eine neue Welt gelegt hast und dein Blut und dein Opfer reicht, um Freiheit auszurufen. Danke, dass wir die Erstlinge sein dürfen. Danke, dass wir diesen Trost weitergeben dürfen und dass dein Volk eines Tages auch diesen Trost erfahren darf und dann zu den Völkern diesen Trost bringen darf als Licht für die Nation. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.